Ich weiß nicht, was bei euch so abgeht, wenn ihr hört, okay, Predigt über das Vaterunser, welche Gedanken alle bei euch so durch den Kopf gehen. Wann habt ihr das letzte Mal das Vaterunser gebetet? Vielleicht heute Morgen im Gottesdienst oder weiß ich nicht. Und wie war das so? Ziemlich schnell fertig. Ja, vielleicht gab es im Konfirmandenunterricht mal eine ganze Serie von Themen, wo jede Bitte einzeln angeguckt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Früher so im Konfirmandenunterricht gab es den kleinen Katechismus, der wurde durchgeackert. Da hat man mit jeder einzelnen Bitte aus dem Vaterunser wahrscheinlich so einen Nachmittag verbracht, so eine Stunde, und überlegt, was bedeutet denn jetzt dieses einzelne, jeweils jedes einzelne Stück. Warum habe ich mich dann darauf eingelassen? Ist das nicht so, wie man sagt, so Eulen nach Athen tragen, für alle schon alles bekannt? Oder jetzt lauern einige drauf, gibt es nicht vielleicht doch noch irgend so was, was ich noch nie gehört habe, was ich dann heute Abend mitnehme? Zum einen hat der Papst vor kurzem das Vaterunser, die deutsche Übersetzung, ins Gespräch gebracht und kritisiert. An der einen Stelle nämlich, und führe uns nicht in Versuchung, da meinte er, Papst, er müsste ein Fass aufmachen, dass Gott doch nicht uns Menschen in Versuchung führt, und so eine theologische Diskussion losgetreten, habe ich gedacht, naja, ist vielleicht doch noch nicht alles geklärt. Aber vielmehr war es, dass ich vor anderthalb Jahren während einer Sabbatzeit, die ich in Amerika verbracht habe, in einem Buch etwas entdeckt habe über das Vaterunser. Dieses Buch ist auch von einem Typ, der so in Gemeinden wie unserer FEG zu Hause ist, mit dem Titel More, mehr, für Leute, die mehr wollen als einfach nur so, ja, alte Weisheiten immer wiederholen und die sich danach sehnen, dass der Geist Gottes es lebendig macht, refresh. Und ich bin davon überzeugt, dass das Vaterunser uns in ein Refresh, in ein etwas absolut Frisches hineinbringen kann, wenn wir es nicht nur so abgedroschen schnell, wer kann es schneller, durchbeten. Jesus hat eine kleine Einleitung gegeben, bevor er seinen Jüngern das Vaterunser gegeben hat. Sowohl im Matthäusevangelium wie auch im Lukasevangelium. Und ich nehme einfach mal das, was wir in Matthäus 6 finden, diesen Text. Und er sagt, Jesus spricht erstmal zwei Probleme an, die viele Leute mit dem Beten haben. Und er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist Problem Nummer eins. Beim Beten darüber nachdenken, was wohl die anderen denken über das, was ich da bete. Und Jesus sagt, im Beten geht es überhaupt nicht darum, was die anderen denken. Wenn du betest, dann sprichst du mit deinem Vater im Himmel. Und ich glaube, dass diese Stelle hier, das, was Jesus sagt, nicht heißt, okay, also beten in der Versammlung, in der Öffentlichkeit braucht man gar nicht, gebetet wird nur für jeder für sich alleine irgendwo hinter verschlossener Tür. Sondern beim Beten, denk an deinen Vater im Himmel, rede mit ihm und schalte einfach aus, was die rechts und links von dir denken und über dich denken und was du da betest und ob du stotterst oder ob du ja, was weiß ich, wie so ein Poet da deine Sätze formulierst, in Reimform oder nicht, ist doch alles völlig uninteressant, was die anderen rechts und links denken. Wenn du betest, geht es ums Gespräch mit deinem Vater im Himmel. Und das zweite Problem, was Jesus erstmal noch klärt, bevor er dann mit dem Vater unser kommt: und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr bittet. Das zweite Problem ist, dass Menschen, und das ist nicht nur irgendwelche Heiden, also das heißt Leute, die noch nie was mit dem Glauben an Jesus zu tun hatten, haben. Das Problem ist oft, dass wir meinen, wir müssten Gott erstmal alles erklären, was das Problem ist. Und das mit möglichst vielen Worten und ihm dann auch noch Lösungsvorschläge präsentieren, von denen er sich vielleicht A, B oder C aussuchen darf. Aber ich sage ihm schon mal, in welche Richtung die Lösung gehen muss. Das auch nicht beten. Jesus sagt, wenn ihr betet, Gott weiß sowieso Bescheid. Also ihr müsst jetzt nicht erst noch einen Roman erzählen, damit Gott die Situation, in der ihr steckt, versteht. Oder wie es dir in deinem Herzen geht, was du da fühlst. Du musst Gott nichts erklären. Gott ist nicht begriffsstutzig, wenn du ihm nicht alles genau im Detail beschrieben hast. Gott braucht auch nicht deine und meine Hilfe, um eine Lösung zu finden, sondern sag ihm in kurzen Worten, Vater, hier ist das Problem. Und ich öffne mich für dich, dass du da hineinkommst. Das hat mich mal total fasziniert. Eines der ersten Bücher, das ich übers Beten gelesen habe, kam von einem Norweger namens Ole Hellesby. Und der erste Satz war ein Satz, da hätte ich nie gedacht, dass man daran Gebet erklärt. Jesus sagt, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden Gemeinschaft miteinander haben. Und er sagt, beten ist, Jesus klopft an unsere Tür und wir öffnen uns für ihn und lassen ihn hinein in unser Leben, lassen ihn hinein in all die Fragen, die wir haben. Wir öffnen uns für ihn und bleiben nicht mehr bei uns selber. Das Beten, uns für ihn öffnen und ihm erlauben, hineinzukommen, wie er will, mit was er will. Die Heiden, Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott nicht als den Vater im Himmel kennen, so wie Jesus ihn uns vorstellt, die meinen, sie müssten Gott mit vielen Worten beschwätzen, weil sonst rührt er sich nicht. Ich muss Gottes Arm bewegen, sonst rührt er sich nicht. Dabei ist die Sache ganz andersrum. Gott sehnt sich danach, wie Jesus, der vor der verschlossenen Türe steht, klopft an. Er macht sich bemerkbar in deinem Leben und sagt, lass mich doch ran, mach's doch nicht alleine, nimm mich mit hinein. Er hat Sehnsucht danach, dein Leben, deine Fragen mit dir zu teilen. Und dann sagt Jesus, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Drei Dinge zu diesem Gebet. Etwas zum Thema Gemeinschaft, etwas zum Thema Beten im Geist und etwas zum Thema Lebensstil. Das Vaterunser als Gebet, wenn wir die Worte so nehmen, wie Jesus sie uns gegeben hat, ist nicht ein Gebet für mich alleine, sondern es ist ausgesprochen ein Gebet, um es in einer Gemeinschaft zu beten. Es heißt ja nicht, mein Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, mein tägliches Brot gib mir heute und vergib mir meine Schuld, sondern das ganze Gebet ist von diesem Unser geprägt. Und es lohnt sich geradezu, das als eine Gruppe zu beten. als eine Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt, am Ende einer Veranstaltung oder eines Gottesdienstes oder nach einer Gebetsgemeinschaft, und alles, was wir sozusagen jetzt, alles, was noch übrig geblieben ist an Gebeten, wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Das wäre dann so der Eintopf, der Sammelsurium, der Lumpensammler, da wird noch alles eingesammelt, was noch übrig geblieben ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Gebet, das Vaterunser, etwas ist wie ein Glaubensbekenntnis, in dem sich eine Gruppe eins macht in diesen ganz zentralen Bitten. Sich eins machen. Meine ich jetzt damit, okay, das darf man jetzt nicht alleine beten? Natürlich kann man das ganz alleine für sich persönlich zu Hause beten, aber wie wäre das auch dann, es in diesem Horizont zu beten, dass es ein Gebet ist, in dem ich mich einklinke in ein Gebet, das rund um den Globus von denen, die Gott kennen, gebetet wird. Und dass ich Teil einer großen Gemeinschaft bin. Zum Beispiel, wenn es um diese Bitte geht, unser tägliches Brot gib uns heute, naja, in Deutschland, ich weiß nicht, also unser Kühlschrank ist immer voll. Ich kann mich an keinen Tag in meinem Leben von 56 Jahren erinnern, an dem ich gehungert habe. Unser tägliches Brot war immer schon im Kühlschrank. Ich habe nicht darauf warten müssen, dass Gott uns das erst noch anliefert. Also was mache ich denn eigentlich mit dieser Bitte? Aber wenn ich diese Bitte bete in diesem Horizont, dass ich zu einer Gemeinschaft gehöre, zu der Gemeinschaft der Kinder Gottes rund um den Globus, und weiß, dass es viele gibt, die ihr tägliches Brot nicht haben, und ich es in dieser Gemeinschaft, in diesem weiten Horizont bete und bete, Herr, versorg du alle deine Kinder mit dem täglichen Brot für heute. Klar, wahrscheinlich habt ihr auch schon Predigten dazu gehört, dass es bei uns nicht mehr so um Brot und Butter und Wurst geht, sondern um die anderen Bedürfnisse, die wir im Leben haben. Und ganz sicher steckt in dieser einen Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute auch all das, was wir zum Leben brauchen. Aber wie wäre das, dieses Gebet zu beten in diesem großen Horizont? Ich bin nicht so ein Individuum, das ganz alleine seinen Weg mit Gott geht und da gibt es auch rechts und links keinen und ich und Jesus, sondern ich als Teil einer Gemeinschaft, die Jesus geschaffen hat. Und wir gemeinsam kommen mit diesem Gebet zu Jesus. Und wenn wir es dann gemeinsam beten, mich bewegt es total, gerade wenn ich in Gruppen bin, die nicht nur alle aus derselben Gemeinde kommen, sondern Allianz oder Missionsring heißt es auch bei uns in Chemnitz, und Christen verschiedenster Gemeinden, und wir zum Schluss in manchen Veranstaltungen sagen, wir wollen uns einfach zusammenstellen und eins machen in diesen Bitten. Und wir beten gemeinsam, dein Reich komme. Nicht die FEG soll vorangebracht werden, sondern das Reich Gottes. Also von diesem Gemeinschaftshorizont her beten. Wir bekennen gemeinsam unsere Schuld, dass wir Schuldige sind. Auf einmal stehen alle mit dir in der Gemeinde, die das gemeinsam beten, mit dir auf derselben Stufe. Wir stehen alle da vor Gott als Menschen, die schuldig werden und Vergebung brauchen. Aber wenn wir es in der Gemeinschaft beten, so wie wir vergeben unseren Schuldigern, dann können wir auch nicht mehr einfach sagen, naja, die Maria, die kann ich ja sowieso nicht ab. Ah ja, dann setze ich mich eben drei Bänke weiter vorne auf der anderen Seite hin. Wenn wir das miteinander beten, als etwas, wo wir uns als Gemeinschaft zusammenschließen, dann können wir diese Dinge nicht einfach liegen lassen. Und es bereinigt unser Miteinander. Das ist das, was ich mit Gemeinschaft meine. Wir lesen so viele Texte in der Bibel so individualistisch, persönlich. Aber auch an anderen Stellen im Neuen Testament, wenn einer ganzen Gemeinde Dinge gesagt werden, dann können wir nicht einfach von unserem kulturellen Horizont her das alles nur auf uns persönlich fokussieren. Mein Leben ist zu klein, um all diese geistlichen Erfahrungen zu machen. Aber als Teil einer Gemeinschaft mache ich die eine Erfahrung und du die andere. Und wir gemeinsam machen diesen, ja, heben diesen reichen Schatz an Erfahrungen, dem lebendigen Gott zu begegnen. Gemeinsam unterstellen wir uns dem Willen Gottes und sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es geht also nicht darum, dass ich mich in der Gemeinde durchsetze mit meiner Idee, sondern dass Gott sich durchsetzt mit seinen Gedanken. Und wenn wir das miteinander beten und ehrlich beten und meinen, was wir sagen, dann können wir alle Machtkämpfe hinten anstellen und sagen, nur dir, Gott, gehört die Macht zu regieren. Also denk einfach mal darüber nach beim nächsten Mal, wenn dir das Vaterunser begegnet. Wir beten es als Gemeinschaft. Und es klingt total anders, als wenn ich es nur für mich alleine bete. Ein zweites. Das, was mich an diesem Buch fasziniert hat, war, dass er in dem Kapitel Beten im Geist, sehr charismatisch, Beten im Heiligen Geist, das Vaterunser zur Hand nimmt. Und da denke ich, manch einer wird sagen, Vaterunser und bewegt vom Heiligen Geist, ist ja vielleicht meilenweit voneinander entfernt. Das eine ist Liturgie, da weiß man ja schon jeden Satz, der kommt. Das andere ist Heiliger Geist, da weiß man überhaupt nicht, was passiert. Das ist spontan, das ist überwältigend, unberechenbar. Das Vaterunser beten und dabei dem Heiligen Geist die Chance geben, aktiv zu sein, uns im Gespräch mit dem Vater zu führen. Beten im Geist oder beten mit dem Heiligen Geist. Das Gegenteil von beten im oder mit dem Heiligen Geist ist beten ohne den Heiligen Geist. Ich habe meine Liste, die bete ich Gott vor. Und dann bin ich fertig. Dieser Ole Hellesby, der hat so eine kleine witzige Beispielgeschichte in seinem Buch übers Beten. Er sagt, viele Menschen, die gleichen mit ihrem Beten einem Patienten, der zu einem Arzt geht. Und wenn er dem Arzt 10 Minuten lang erzählt hat, wo es überall weh tut und hier und da und so weiter, steht der Patient auf und geht, bevor der Arzt überhaupt irgendwas dazu gesagt hat. Jeder würde sich an den Kopf greifen, wenn er solche Leute sieht, aber Gott hat täglich reihenweise solche Patienten, die einen Moment bei ihm sitzen, erzählen, wo die Probleme sind, und bevor Gott überhaupt irgendwas sagen kann, aufstehen und schon wieder weg sind. Wie wäre das? Das Vaterunser zu beten in einer Weise, im Gottesdienst geht es schlecht, aber man könnte das persönlich sicher mal so praktizieren, nach jedem Teil dieses Gebetes innezuhalten und dem Geist Gottes, Gott selber Raum zu geben, zu meinem Herzen zu reden. Vielleicht habt ihr das schon mal in einem Gottesdienst gesehen, so ein Anspiel, da sitzt einer und fängt an, das Vaterunser zu beten und dann kommt so eine Stimme aus dem Off, Gott redet ihm dazwischen. Unterbrich mich nicht, Herr, ich bete, heißt dieses kleine Stück. Und zu jeder Bitte des Vaterunsers kommen dann so alle möglichen Fragen und Kommentare und so weiter. Unterbrich mich nicht, Herr, ich bete. Ja, wie wäre das, beim Vaterunser dich unterbrechen zu lassen, mich unterbrechen zu lassen? Das Vaterunser hat oder man kann es in 7 Teile, 7 Arten von Gebet unterteilen. Und wem das jetzt zu schnell geht, ich habe da hinten ein paar Kopien gemacht, eine Kurzform von diesem Teil und dem letzten ein paar Stichworte, dann könnt ihr euch das nachher noch mitnehmen. Der erste Schritt, unser Vater im Himmel. Da das im Englischen steht, hat dieser Prediger lauter Worte mit P gehabt, aber das funktioniert nur im Englischen. Präsenz, in Gottes Gegenwart kommen. Wenn du anfängst, das Vaterunser zu beten und ihn selbst ansprichst, unser Vater im Himmel, trittst du ein in die Gegenwart Gottes. Du beginnst damit, die Gegenwart Gottes bewusst zu machen. Der Vater ist jetzt da. Der zweite Schritt, geheiligt werde dein Name. Anbetung, Praise. Der dritte Schritt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Fokus auf Gottes Willen, auf sein Reich. Der vierte Schritt, gib uns heute unser tägliches Brot, Provision, Bedürfnis, meine Bedürfnisse. Vergib uns unsere Schuld, Pardon, Vergebung. Und führe uns nicht in Versuchung, Protection, Bewahrung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Proklamation, Ausrufen. Sieben verschiedene Bereiche, Themenbereiche mit Gott zu reden. Und jeder lohnt sich anzuhalten. Und der Vorschlag, den Alan Craft in diesem Buch More macht, ist, geh doch durch diese sieben Bereiche des Vaterunsers und bleib einfach an jedem Bereich einen Moment stehen. Also so eine Art hörendes Beten, im hörenden Beten durch das Vaterunser gehen, durch diese sieben Bereiche. Also als praktisches Beispiel, zum Beispiel bei dem Thema Pardon, Vergebung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Einen Moment stehen bleiben und sagen, Herr, was sind die Dinge, die ans Licht müssen in meinem Leben? Für die ich jetzt Vergebung brauche, deck du das auf. Zu welchen Leuten muss ich mich auf den Weg machen, um ihnen zu vergeben? Also den ersten Schritt zu machen, da hat dich einer verletzt. Zu wem muss ich hingehen, um ihm zu vergeben? Und dann, wenn du Gott so eine Frage gestellt hast, bleibst du einen Moment stille und gibst ihm Gelegenheit, in dein Herz hinein zu reden und dir so eine Frage zu beantworten. Und du betest es mit dieser Haltung, mit der Samuel gebetet hat. Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich bin hörbereit. Vater unser im Himmel, in Gottes Gegenwart kommen und mir diese bewusst machen. Ja, wer ist eigentlich dieser Vater im Himmel für mich, zu dem ich jetzt rede, zu dem ich jetzt kommen kann und der mir versprochen hat, zuzuhören? Geheiligt werde dein Name, dieser Bereich der Anbetung. Und du bleibst einfach einen Moment an diesem Punkt stehen, geheiligt werde dein Name, und fängst an, Gott mit den Namen zu nennen, die er hat. Und Gott hat uns viele Namen von sich gegeben. Ich bin der Hirte. Ich bin der Kriegsheerführer. Der Herr der Heerscharen, Gott Zebaoth. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich bin der Vater. in Jesus, unser Bruder. Gott hat viele Namen und nicht jeder Name Gottes, nicht jeder Name, der Gott, einen Teil von Gott beschreibt, hat im Moment dieselbe Wichtigkeit, dasselbe Gewicht für mich. Ich bin der Herr, dein Arzt. Vielleicht ist es das, der Name, du bist mein Arzt, von dir erwarte ich alle meine Heilung, den du heute hochhebst, heiligst. Du bist der Heilige, der Ewige, der Allmächtige. Welche Namen Gottes, welcher Name Gottes ist es jetzt für dich? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Fokus für unser Leben mit Gott, mit Jesus. Ja, worauf richte ich mein Leben? Worauf konzentriere ich mich? Worauf fokussiere ich mich gerade? Worauf soll ich mich neu ausrichten? Jesus, bin ich auf das ausgerichtet, was dir wichtig ist? Dein Wille? Wofür lebe ich eigentlich gerade? Für dein Reich oder für mein Reich? Gib uns heute unser tägliches Brot, unsere Bedürfnisse. Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich wirklich? Und was sind die Bedürfnisse anderer Teile im Leib Jesu? In Deutschland. Oder in anderen Teilen der Welt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da hatte ich eben schon mal so ein paar Anstöße gegeben. Wenn du an diese Bitte kommst, dann gib Gott doch Raum, aufzudecken, um mit Vergebung hineinzukommen und dich zu befreien von deinen Schulden. Oder der Schuld deiner Gemeinde. Oder der Christen in Deutschland. Und führe uns nicht in Versuchung, das Thema Bewahrung. Wie ich vorhin sagte, der Papst hat es kritisiert, diese deutsche Übersetzung. Es ist aber nun mal das, wie die griechischen Worte ins Deutsche zu übersetzen sind. Er hat, glaube ich, keinen wirklich konstruktiven Vorschlag gebracht, wie man es besser übersetzt, weil alles andere ist, ja, im Grunde genommen eine Erklärung, was damit gemeint ist. Und wer die Bibel liest und nicht nur diesen einzelnen Satz da herausgeschnibbelt hat, der weiß, dass Gott niemanden versucht, um ihn zu Fall zu bringen, damit er am Ende in der Hölle landet. Das ist nirgendwo auch nur eine Andeutung, dass dieser Vater im Himmel irgendetwas tut, um uns zu Fall zu bringen. Aber was im Horizont dieser Bitte steht und steckt, ist: Wir leben in einer Welt, in der es Mächte gibt, die unser Leben zerstören werden und wollen. Und wir selber in uns sind nicht stark genug, um diese Mächte zu überwinden. Aber unser Vater im Himmel. Und wenn ich diese Bitte ausspreche, dann bekenne ich, dass ich dieses Eingreifen Gottes brauche und dass ich nicht stehen kann und durchstehen kann aus meiner eigenen Kraft. Ich öffne mich dafür, dass mein Schutz auch in der Auseinandersetzung mit all diesen unsichtbaren Mächten von Gott herkommt, von diesem Vater im Himmel. Und dann kommt das Finale, und das haben wir im Deutschen noch in der Bibel drin. Wer das liest, der weiß, im Matthäus-Evangelium gibt es so eine Anmerkung, dass dieser Schlusssatz, und denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, irgendwie später noch dazugekommen ist. Man weiß nicht ganz genau wann. In vielen Bibeln ist es auch schon gar nicht mehr drin. Aber natürlich in dem Gebet, wenn wir es gemeinsam beten, dann gehört das irgendwie so mit dazu. Und es ist wie das Finale, diese Proklamation. Das ist die Wirklichkeit. Jesus, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und ewig. Und diese Proklamation auszurufen über meinem Leben in einer Zeit, wo es an vielen Stellen gar nicht danach aussieht, dass Gott das alles unter Kontrolle hat, sondern ganz andere Mächte am Steuer sitzen. Aber das ist die Wahrheit. Und auf einmal kommt auf mein Leben ein Friede, den ich mir nicht selber geben kann. Dieser Gott hält mich und dich und uns. Und er ist größer als alle Mächte in dieser Welt, als alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte in dieser Welt. Und während ich so durch diese 7 Teile des Vaterunser-Gebetes gehe, begegne ich Gott. Und da komme ich zu dem letzten Teil. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ihr müsst mich bremsen, wenn hier Schluss ist. So, ganz langsam. Ne? Genau, das Vaterunser bringt uns in einen Lebensstil, kann uns in einen Lebensstil bringen. Wenn ich dieses Vaterunser bete mit meinem Herzen, dann bringt es Gelassenheit in mein Leben. Da ist ein Vater mächtiger als alles, der mich liebt und der mich hält. Und wenn ich die Dinge nicht unter Kontrolle habe, aber er hat sie unter Kontrolle, Geborgenheit. Dieses Vaterunser führt uns in Gemeinschaft. Wir sitzen nicht alleine da. Jedes Vaterunser erinnert dich daran, dass du ein Teil einer Gemeinschaft bist und nicht ein Einzelkämpfer, der allein sehen muss, wie er durchkommt. Es ist unser Vater. Das Vaterunser führt uns in diese Hingabe, von der wir auch einiges in den Liedern gesungen haben. Dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das Vaterunser führt mich in einen Lebensstil der Anbetung. Geheiligt werde dein Name. Das Vaterunser führt mich in einen Lebensstil der Erwartung, dass sein Reich kommt. Es gibt genügend Gemeinden, vor allen Dingen auch Freikirchen. Da hat man ständig den Eindruck, also das Reich Gottes ist ein Auslaufmodell. Es wird immer dunkler in der Welt, bald ist das Licht aus. Das Vaterunser erinnert uns daran, das Reich Gottes kommt und breitet sich aus und wird größer. Und wir denken vielleicht, was redet der da eigentlich? Ja, wir denken aber manchmal nur von unserem kleinen deutschen Horizont her, in anderen Teilen der Welt ist Erweckung im Moment. Dein Reich komme. Und Jesus sagt, am Ende wird es alles ausreifen. Das Böse wird zur vollen Kraft kommen, aber auch das Reich Gottes wird zur vollen Kraft kommen. Allen Völkern wird das Evangelium gepredigt. Sein Reich kommt. Es ist kein Auslaufmodell, sondern das, was wir heute erleben, ist der Vorgeschmack auf die Zukunft. Erwartung. Gehorsam. Das Vaterunser führt mich in einen Lebensstil von Gehorsam. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, das ist die Mitte. Darum geht's. Es führt mich auch in einen Lebensstil von Vertrauen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gehörst du zu denen, die Angst haben, völlig abhängig zu sein vom Chef? Ob der dich morgen noch will? Oder ob du übermorgen arbeitslos bist und nicht weißt, wie du deine Rechnungen bezahlen sollst. Aber wenn Jesus uns beibringt, so zu beten, dann bringt er uns auch bei, dass wir unsere Erwartung für unser tägliches Brot und was wir brauchen zum Leben auf den Vater im Himmel richten und nicht auf den Chef. Und auch nicht auf die Kunden, auf die du wartest als Chef, dass die dir Aufträge geben.
unsere Erwartung für das, was wir brauchen, auf den Vater im Himmel zu richten. Und es bringt mich auf die Knie vor Gott. Vergib mir. Vergib uns. Und es bringt mich in einen Lebensstil von Barmherzigkeit, so wie ich, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Und es macht mich demütig. Erlöse uns, du, von diesen Mächten um uns herum. Und das Vaterunser führt mich in einen Lebensstil der Hoffnung, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wenn wir eintauchen ins Vaterunser und es nicht im Schnelldurchlauf abarbeiten, dann kann es unser Herz berühren, unser Leben prägen. Wird es auf einmal lebendig. Dann kann es mich in tiefes Gespräch mit diesem Vater im Himmel führen über die verschiedensten Themen meines Lebens. Und dann bin ich an der Quelle, bei ihm. Und sein Gebet verändert mich. Vater im Himmel, darum bete ich, dass du durch dieses schlichte, einfache Gebet, das wir so schnell runterbeten können, in unser Herz hineinredest. Dass du es neu lebendig machst. Unser Herz erfrischt, erneuerst, in Freiheit bringst, aus Depression herausführst, in Hoffnung und Erwartung. Und eine tiefe Liebe zu dir. Jesus, danke für die Worte, die du uns gegeben hast und die uns hinführen zum Herz unseres Vaters im Himmel.